Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Höre Israel bei Radio Horeb, sagt Ihnen Ines Münch. In dieser Sendung bereiten wir uns auf den kommenden Sonntag vor, indem wir die erste Lesung und das Evangelium betrachten. Und heute sind das die Texte vom 31. Sonntag im Jahreskreis. Ich freue mich heute, dazu Pfarrer Peter Mayer aus Lüdinghausen begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Pfarrer Mayer.
Ja, ich schließe mich der Freude an, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Ines. Ich grüße euch alle.
Schön. Dann beginnen wir doch eine solche Sendung am besten im Gebet, dass wir offen werden für das Wort Gottes, was wir uns heute sagen möchte. Da bitte ich Sie, Pfarrer Mayer.
Ja, Herr Jesus Christus, du hast uns verheißen, dass dein Wort Geist und Leben ist. Wir bitten dich jetzt, gieße deinen Geist in unsere Herzen ein. Öffne unsere Herzen und unseren Verstand, dass wir die Texte des Sonntags so hören, wie sie von dir gedacht und gewollt sind. Lass uns eindringen in die Vielschichtigkeit deiner Wahrheit und deiner Liebe. Lass uns die Texte so hören, dass sie unser Leben bereichern und unsere Entscheidung für dich vertiefen. Herr, gieß die Salbung des Heiligen Geistes über jeden von uns aus, über uns, die wir diese Sendung gestalten, aber auch über alle, die zuhören. Herr, lass es ein lebendiges Miteinander werden. Dein Geist belebe uns und erneuere unseren Glauben. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen. Und so kommen wir zur ersten Lesung vom kommenden Sonntag, dem 31. Sonntag im Jahreskreis. Wir sind da in dem Buch der Weisheit im Kapitel 11, Vers 22 bis Kapitel 12, Vers 2. Wenn Sie jetzt auch eine Bibel zur Hand haben, können Sie gerne aufschlagen. Buch der Weisheit, Kapitel 11, Vers 22 bis Kapitel 12, Vers 2. Herr, die ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, wie ein Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. Du hast mit allen Erbarmen, weil du alles vermagst und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie sich bekehren. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast. Denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht erschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben? Oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens. Denn in allem ist dein unvergänglicher Geist. Darum bestrafst du die Sünder nur nach und nach. Du mahnst sie und erinnerst sie an ihre Sünden, damit sie sich von der Schlechtigkeit abwenden und an dich glauben, Herr. So die Worte der ersten Lesung vom kommenden Sonntag.
Ja, wir haben die Worte der ersten Lesung gehört. Und wenn ich das Buch der Weisheit aufschlage und lese, dann habe ich immer den Eindruck, es hat etwas ganz Besonderes mit diesem Weisheitsbuch aus der Weisheitsliteratur des Alten Testamentes. Diese Texte oder diese Sätze, die wir jetzt gehört haben, erinnern mich an einen Besuch im Planetarium in Münster. Da wird virtuell eine Reise auf der Erde gestartet und man erhebt sich ins Weltall und genießt förmlich in dreidimensionaler Weise das Universum, und je weiter wir uns entfernen, desto kleiner und unsichtbarer wird die Erde. Und wir hören hier, die ganze Welt ist vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage. Als ob der Schreiber dieses Buches der Weisheit bereits den Blick in den Kosmos gewagt hätte. Oder als wenn es ihm gewährt wäre, dort hineinzuschauen. Wir erleben also ein Weltbild, das ja unserer modernen Physik entspricht. Die Erde wie ein winziges Staubkörnchen im All, Teil eines Sonnensystems und das wiederum Teil einer Galaxie. Und diese Galaxie wieder verbunden mit vielen Millionen und Milliarden anderer Galaxien, das Stäubchen auf der Waage. Wer sind wir? Was ist die Welt? Was ist der Mensch, dass Gott seiner gedenkt? Ein Tautropfen, der morgen zur Erde fällt, hat keine lange Lebensdauer. Es ist, sobald die Sonne hochsteigt, aus um diesen Tautropfen. Also das Buch der Weisheit will uns diese Kleinheit und das Unbedeutsame dieses Planeten Erde vor Augen führen. Und dennoch, du bist der Freund des Lebens, Herr. Nichts von dem, was du erschaffen hast, hättest du geschaffen, wenn du es gehasst hättest. Du hast alles aus Liebe geschaffen. Und wenn es das kleine Stäubchen Erde im riesigen Universum, im riesigen Weltall ist. Also dieses Faszinosum, dass Gott wirklich in seiner unendlichen Größe etwas so Miniaturartiges erschaffen kann und dieses kleine Sandkorn, dieses kleine Staubkorn Erde mit Leben erfüllt, das so wunderschön ist. In der Natur, auch im Menschen, in der Krone der Schöpfung. Alles, was ist, hat Gott aus Liebe geschaffen. Alles, was ist, ist Ausdruck der Schönheit und Liebe Gottes. Dann kommen aber auch kritische Töne. Im Vers 25 hören wir, wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre. Damit ist natürlich schon eine kritische Frage gestellt an alles das, was der Mensch aus der Schöpfung macht. Dem Menschen ist am Anfang im Buch Genesis, bei der Schöpfung wird es berichtet, der Auftrag gegeben worden, die Erde untertan zu machen und sie zu bebauen und zu bearbeiten, Kultur zu schaffen, die aber die Erde in ihrer Schönheit als Lebensraum für viele erhalten bleiben lässt. Wie kann etwas vor deinem Willen Bestand haben oder wie kann etwas erhalten bleiben, was nicht deinem Willen entspricht? Das ist die kritische Frage auch an uns moderne Menschen. Was haben wir aus der Schöpfung gemacht? Wie gehen wir damit um, wenn wir an die Ausbeutung der Ressourcen denken, wenn wir an diesen unersättlichen Drang des Menschen denken, sich die Erde so zur Verfügung zu machen, dass sie eben nicht nur Kulturlandschaft wird, sondern ja immer mehr Bereiche scheinen uns in eine Kultur des Todes hinein zu verwandeln. Also eine sehr, sehr kritische Frage, die da im Vers 25 gestellt wird. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben? Also das, was der Mensch tut aus freiem Willen mit seinen intellektuellen Möglichkeiten, das muss nicht unbedingt kompatibel sein mit dem Willen Gottes. Das heißt, wir haben den Auftrag, in allem, was wir vermögen, uns immer wieder rückzubinden an den Willen Gottes. Herr, zeig uns deinen Willen, damit wir mit der Erde, mit der Schöpfung so umgehen, dass es dem Menschen dient, zum Heil und dir, Gott, zur Ehre. Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist. Herr, du Freund des Lebens. Was für ein wunderschöner Satz. Es wird auch von der Barmherzigkeit Gottes gesprochen. Du hast mit allen Erbarmen, weil du alles vermagst und siehst über die Sünden der Menschen hinweg. Also Gottes Weisheit hat sich in der Geschichte auf vielfache Weise gezeigt. Mit Vorliebe, aber als Milde und Erbarmen. Und das ist nicht in Frage gestellt, wenn wir die Geschichtsbücher des Alten Testamentes lesen oder überhaupt die Bücher des Alten Testamentes oder auch dann die ganze Kirchengeschichte betrachten. Wie viele Kriege hat es gegeben, auch im Namen Gottes? Wie viele Verirrungen der Menschen hat es gegeben, sodass die Propheten auftreten mussten, um zu korrigieren, den Willen Gottes bekannt zu machen? Und dennoch hat die Sündhaftigkeit der Menschen überhand genommen, so dass man die Selbstzerstörungskraft des Menschen heraufbeschworen hat und letztendlich eben auch die Strafe Gottes. Dennoch bleibt aber als eigentliches, als Hintergrund hinter allem diese Milde und das Erbarmen Gottes, also sein Wesen. Das Wesen Gottes ist die Barmherzigkeit. Gott will nicht strafen, aber der Mensch in seiner Vermessenheit zieht manchmal eben, indem er sich von Gott entfernt, die Selbstzerstörungskräfte der Welt und des Lebens und seiner selbst eben auch nach sich. Da muss der Mensch also immer wieder in kritische Reflexion gehen, wo haben wir uns vom Willen Gottes entfernt? Was müssen wir tun, um die Schönheit der Schöpfung zu erhalten? Die Liebe, die Gott in alles hineingelegt hat, wieder klar zum Strahlen kommen zu lassen. Wo muss sich unser Lebensstil und unsere Erwartungen an das Irdische verändern? Wir dürfen mit der Welt und mit unserem Leben nicht so umgehen, als wäre es das Einzige. Es ist ein Stäubchen auf der Waage, es ist ein Tautropfen. Wir müssen nach dem Ausschau halten, der uns die Ewigkeit verheißt. Jesus Christus, der gestorben ist und auferstanden ist, eben dadurch, dass er diese Liebe, diese Barmherzigkeit Gottes verkörpert hat bis zu seinem letzten Atemzug. Also dieser kosmische Blick in das Weltall und in den Plan Gottes hinein, dieser Blick, den uns das Buch der Weisheit vermittelt, ist ein Blick, der uns faszinieren lässt vor der Großartigkeit Gottes, aber gleichzeitig auch selbstkritisch werden lässt, wie haben wir mit dem Leben, mit der Erde und mit uns umzugehen. Ja, vielleicht soweit erst einmal zur ersten Lesung. Hören wir jetzt einige Takte Musik zur Besinnung.
Dann geht es bei uns hier in der Sendung Höre Israel jetzt weiter mit dem Evangelium. Sie können, wenn Sie die Bibel vor sich haben, das Lukas-Evangelium aufschlagen im Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Evangelium nach Lukas, Kapitel 19, Verse 1 bis 10. In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Soweit die Worte aus dem Evangelium des kommenden Sonntags.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Lesen dieser Geschichte Jesu in Jericho und bei der Begegnung mit dem Zollpächter Zachäus ist mir eine Begebenheit in Südamerika eingefallen, wo ich einen Priesterfreund einmal besucht habe. Ich sage jetzt mal nicht, welches südamerikanische Land das war, aber man kann es wahrscheinlich auch austauschen. Wir waren mit dem Auto unterwegs, mit dem Jeep dieses Priesters, auf einer stark belebten Straße der Hauptstadt dieses Landes. Und plötzlich grätschte in diese doppelspurige Schlange hinein, aus der Quere kommend, ein Polizeifahrzeug. Von der Überholspur her auf unsere Spur, wo wir fuhren, stoppte unser Fahrzeug, kam an das Fenster und sagte: Ihr seid bei Rot über die Ampel gefahren. Es gab gar keine Ampel. Und alle anderen blieben im Strom, nur wir wurden rausgegrätscht. Der Fahrer, also dieser Priester, mein Freund, hat also mit den Polizisten verhandelt. Das ging sehr jovial, sehr freundschaftlich zu, aber es blieb dabei: Ihr seid bei Rot über die Ampel gefahren und es musste gezahlt werden. Er hat mir nicht verraten, wie hoch die Summe war, die er zahlen musste. Aber es muss eine ziemlich erkleckliche Summe gewesen sein. Dann sagte er mir: Die ganze Polizei in diesem Land ist korrupt und jeder verhindert, die Polizei in irgendwelche Situationen einzuschalten, weil man dann erst richtige Probleme kriegt. Dann geht das Zahlen nämlich los. Und dann sagte dieser Priester: Es gibt sehr lukrative und weniger lukrative Stellen für Polizisten. Hauptverkehrsstraßen gelten als lukratives Geschäft. Da wird es also regelmäßig so gemacht, wenn die Polizisten sehen, dass da ein Fahrzeug kommt, das nach einem nordamerikanischen Fahrzeug aussieht und die Fahrer eben auch weiß und was weiß ich, und wie Amerikaner aussehen, wie Gringos eben, dann werden die mit Vorliebe angehalten und irgendeines Vergehens bezichtigt und abkassiert. Aber hallo. Und das ist also absolut ungerecht. Man kommt aber aus der Nummer nicht raus. Die Verweigerung oder einen Anwalt zu nehmen, würde bedeuten, dass sich die Schlinge nur noch immer enger um einen herum zuzieht. Also zahlt man am besten, bleibt freundlich und fährt dann weiter. Diese Begebenheit hat mich also erinnert an die Geschichte von Zollpächter Zachäus. Übrigens, diese Polizisten, die dann da auf diese ungerechte Weise ihr Geld machen, müssen natürlich ihren Vorgesetzten wiederum auch bestimmte Gelder abliefern. Sie nehmen aber dann, wie gesagt, mehr, um für sich auch und ihre Familie ein gutes Einkommen zu haben. Wenn die nicht genügend hereinbringen, wird ihnen dieser lukrative Job genommen. Sie kriegen eine Nebenstraße, in der sie natürlich erheblich weniger verdienen. Ein absolut korruptes System bis in den Polizeiapparat hinein. Und so stelle ich mir das vor mit dem Zollpächter Zachäus. Jericho war eine riesengroße Oase, die größte Oase im Jordanbereich, in der Wüste um den Jordan herum. Eine große Oase, in der die Stadt Jericho liegt, wo es kaum regnet, im Sommer sehr heiße Temperaturen bringt und reichlich Wasser aus dem Boden kommt. Das Grundwasser ist also reichlich vorhanden. Dort wachsen die größten und die schönsten Früchte, die man sich denken kann. Wer mal nach Jericho gekommen ist, der weiß, wovon ich spreche. Man kauft sich Pampelmusen, Kindskopf groß, beim Aufmachen fließt einem der Saft schon entgegen. Es ist unglaublich, welche Ausmaße die Früchte dort bekommen und wie reichhaltig und wie nahrhaft und wie gut schmeckend die sind. Die lassen sich natürlich wunderbar verkaufen in Jerusalem, das 800 Meter über dem Meeresspiegel liegt, wo kaum noch Zitronen oder Apfelsinen wachsen, wo es auch kalte Winter mit Schnee und Eis gibt. Jericho, 400 Meter unter dem Meeresspiegel, hat niemals Frost. Also ein ideales Klima. Nun muss man sich vorstellen, diese Stadt Jericho war immer schon eine reiche Stadt, eben wegen der landwirtschaftlichen Erträge. Die müssen natürlich dann schnell vermarktet werden. Das reife Gemüse, das reife Obst muss schnell nach Jerusalem hinauf auf den Markt, sonst vergammelt es, sonst wird es schlecht. Das weiß natürlich auch sein Zollpächter. Und dieser Zachäus, von dem extra gesagt wird, er sei sehr reich, muss sich bei den Römern schon um einiges verdient gemacht haben, dass ihm diese Zollstelle überhaupt zugewiesen wurde, wie diesen korrupten Polizisten in Südamerika. Also er muss sich da nach oben gearbeitet haben bei den Römern, damit ihm diese Zollstelle, diese Zollpachtstelle überhaupt zugewiesen wurde. Es war eine reiche Einnahmequelle. Natürlich zum Ärger der Bewohner, die mit ihrem reichhaltigen Gemüse und Obst ihr Geschäft auf dem Markt in Jerusalem machen wollten, wo viele Römer wohnten, die sich über diese Früchte freuten. Also ein großer Teil ihres Gewinns wurde an diesen korrupten Zollpächter Zachäus abgegeben. Und er hatte seinen Reichtum eben durch diese Korruption erreicht. Nun stelle man sich vor, Papst Franziskus fährt in ein südamerikanisches Land und besucht dort einen solchen Polizeiboss oder einen Mafiaboss oder einen Drogenboss. Was würde die Bevölkerung dazu sagen? Papst Franziskus, der Papst überhaupt, fährt irgendwo hin und besucht einen Drogenboss, einen Mafiaboss, einen Polizeioberst, von dem jeder weiß, dass es mit äußerster Korruption zugeht. Also die Wut, die sich auftun würde, und das Unverständnis wären leicht ausdenkbar. Das Urteil der Bevölkerung in Jericho ist ganz eindeutig. Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Das Urteil steht, Jesus hat sich die rote Karte verdient. Das geht gar nicht. Er hat sein Image und sein Ansehen als möglicherweise Sohn Gottes bei der Bevölkerung verspielt. Das kann nicht wahr sein. Entweder weiß er nicht, was das für ein Gauner ist, oder er geht den besuchen, weil er von diesem reichlichen Kuchen auch etwas abhaben möchte. Vielleicht ist Jesus ja selber ein solcher Korrupter. Vielleicht ist dieser sogenannte Wanderprediger auch auf die Unterstützung solcher Gauner angewiesen. Wer weiß, was in den Köpfen alles stattgefunden hat. Wir haben ein Schriftgespräch gestern Abend über diese Stelle gehalten. Die ganze Palette negativer Emotionen ist dort genannt worden. Jesus geht bei diesem korrupten Mann ins Haus und ist bei ihm zu Gast. Und das Gastrecht in der Wüste ist etwas Heiliges. Jesus nimmt also das Gastrecht bei einem solchen Sünder, bei einem solchen korrupten Sünder in Anspruch. Außerdem, wer mit den Römern gemeinsame Sache machte, galt ohnehin schon als öffentlicher Sünder. Und wer ihn auch immer besuchte, machte sich kultisch unrein. Jesus setzt sich also in mehrfacher Hinsicht ins Unrecht. Er macht sich kultisch unrein und er verspielt die Sympathie der Bewohner Jerichos. Dieser Jericho, dieser Zollpächter, versteckt sich im Maulbeerfeigenbaum. Dieser Maulbeerfeigenbaum dient auch zur Schattenspende. Diese Maulbeerfeigenbäume werden bis heute in Jericho als Straßenbäume gepflanzt, weil sie mit ihren riesengroßen Blättern reichlich Schatten spenden. Das ist in einer Wüstenoase unbedingt erforderlich. kaum Wolken, kaum Regen. Wie gesagt, also der Schatten muss ja irgendwoher kommen. Ein Maulbeerfeigenbaum ist also ein ideales Versteck. Was mag hier Zachäus motiviert haben, in diesen Maulbeerfeigenbaum zu steigen? War es vielleicht ein inneres Angerührtsein? Naja, da kommt dieser Mann, von dem alle sagen, er sei der Sohn Gottes. Wenn es denn so ist, vielleicht bekomme ich durch ihn eine neue Chance. Vielleicht ist er also schon ganz nah dran an dem Thema seiner Bekehrung. Vielleicht sehnt er sich nach der Bekehrung weg von der Sünde, weg von der Korruption, hin zu einem neuen Leben in Gott. Mag sein. Es kann aber auch reine Neugier gewesen sein. Jesus, der große Wundertäter, von dem hört man so viel. Vielleicht gibt er einiges von seinem Können auch zu sehen. Und ich habe hier oben meinen Logenplatz, ohne von der Bevölkerung entdeckt zu werden. Also vielleicht war es die reine Neugier. Vielleicht war es aber auch der Gedanke, wenn dieser Jesus, der da kommt, der Messias ist und tatsächlich die Römer nach Italien zurück, in die Stadt Rom zurück verscheucht, wenn er wirklich Jerusalem und Israel befreit von der Diktatur der Römer, dann sieht es um mich als Zollpächter der Römer äußerst übel aus. Dann macht mir den Prozess. Also mal schauen, was sich da tut, wenn Jesus kommt. Vielleicht mischt sich auch alles von diesem. Vielleicht ist er wirklich der Bekehrung ganz nah. Vielleicht ist er wirklich wie viele andere auch einfach nur neugierig. Was ist das mit diesem Jesus? Vielleicht hat er auch Angst um seine Karriere, um seine Existenz. Denn wenn Jesus wirklich diese irdische Macht hat, sieht sie um ihn böse aus. Was auch immer ihn motiviert, er ist in diesem Baum und Jesus bleibt zielgerecht unter diesem Baum stehen. Und es liest sich so, als wenn Jesus nur um dieses einen Mannes willen die Straßen von Jericho durchkreuzt. Um diesen einen Mann zu Gott zurückzuführen. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir denken an den guten Hirten, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Wir denken auch an das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Der Vater, der mit seiner Liebe die Irrwege des Sohnes begleitet, ohne ihn zur Umkehr zu zwingen. Aber seine Liebe zieht ihn am Ende wieder an sein Herz. Dieses liebevolle, barmherzige Herz Gottes, das sich in Jesus zeigt, geht durch die Straßen Jerichos, um diesen einen Sünder zu suchen und ihn zu retten. Jesus nimmt dabei seinen ganzen Imageverlust in Kauf. Jesus ist Sohn Gottes, er weiß, was er tut. Und im Johannesevangelium im 7. Kapitel sagt Jesus einmal, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Also um diesen einen Zollpächter zu Gott zurückzuführen, um ihn zu bekehren, geht er durch die Straßen. Dahin zielt das ganze Unternehmen. Dass die Bevölkerung das missversteht, kann Jesus nachvollziehen, aber er nimmt es in Kauf. Dass man ihn als einen Sünder, als einen Mitsünder betrachtet, nimmt Jesus in Kauf. Dass man ihn seiner Wunderkraft oder seiner Gottessohnschaft beraubt und in Frage stellt, das nimmt Jesus in Kauf. Er kommt, um diesen einen zu retten. Dafür nimmt er seinen Imageverlust vollkommen in Kauf. Jesus geht also in das Haus dieses Zachäus und er kommt nicht als Lehrmeister, er kommt nicht als Richter. Er kommt nicht, um Vorwürfe und Vorhaltungen zu machen. Er belehrt nicht. Er sagt nur, heute muss ich bei dir zu Gast sein, in deinem Haus. Er nimmt also das Gastrecht in Anspruch. Und dann heißt es, Zachäus freute sich, dass Jesus zu ihm kam. Also diese Freude lässt ja schon vermuten, dass Zachäus in Wirklichkeit schon ganz nah dran war, die Bekehrung zu empfangen, das Heil zu empfangen, die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch zu nehmen. Und er reagiert sofort in der Weise, wie wir es kennen. Die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, und das war ja nun wirklich jeder, der mit seinen Marktgaben nach Jerusalem hinauf wollte, wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich ihm das Vierfache zurück. Naja, wenn das Wirklichkeit wurde, dann kann ich mir vorstellen, bleibt von seinem großen Vermögen nicht mehr ganz viel übrig. Aber das ist Ausdruck dieser Bekehrung. Es nimmt konkrete Züge an. Und die nachhaltige Wirkung dieses Besuches, als Jesus Jericho wieder verlässt, wahrscheinlich haben die Massen sich längst verflüchtigt. Jesus war für sie gestorben. Jesus konnte unbehelligt und unbemerkt sozusagen Jerusalem verlassen. Aber die nachhaltige Wirkung war, dass dieser Zollpächter Zachäus plötzlich anfängt, sein Geld zu verteilen. An die Armen und an die er übervorteilt hatte. Ja, wenn das keine nachhaltige Wirkung ist. Und ich kann mir vorstellen, dass den Menschen in Jericho eine Gänsehaut über den Rücken lief, als es ihnen bewusst wurde. Du lieber Gott, dieser Mann verändert ja völlig sein Leben und er nimmt jetzt in Zukunft nur noch das an der Zollpachtstelle, was er nehmen darf. Er bereichert sich nicht mehr auf ungerechte Art und Weise, er macht einfach nur noch seinen Job. Aber das fordert Jesus auch von ihm. Tu deinen Job und tu Gutes zu Hause in deiner Umgebung. Das ist der Auftrag nach dieser Bekehrung an diesen Zachäus. Es gibt noch einen anderen Zollpächter, von dem wir wissen, Matthäus, der auch durch die Begegnung mit Jesus bekehrt wird, der dann ein Nachfolger Jesu wird. Er wird Apostel Jesu und er wird einer der Evangelisten. Also ein solcher Zollpächter wie Zachäus ist dieser Matthäus auch. Bekannt bei all den anderen Zollpächtern, die als öffentliche Sünder galten. Und bei einem solchen geht Jesus auch wiederum und nimmt am Mahl teil, was natürlich den Zorn und den Unwillen der Pharisäer heraufruft. Aber diese Begegnungen mit den Sündern sind offensichtlich notwendig, um sie wirklich zu Gott zu führen. Und manchmal muss man wirklich diese Mauern der Konvention und des Imageverlustes in Kauf nehmen und muss mutige Schritte machen, ohne Rücksicht auf eigene Verluste, um einen Menschen wirklich dort anzutreffen und ihm dort zu begegnen, wo er zu Hause ist, um ihn da zu bewegen, in diese Nachfolge hineinzutreten, die Barmherzigkeit Gottes wirklich anzurufen und zu erfahren und zu empfangen. Und das muss menschlich stimmig vermittelt werden. Ein solcher Sünder mag gedacht haben, jetzt schau dir das an, dieser Jesus hat viel zu verlieren, ein hohes Image. Er wird gehandelt als Sohn Gottes, er wird gehandelt als Messias, der hat ein gutes Image zu verlieren. Und was macht er? Der setzt alles in Kauf, der nimmt alles in Kauf und setzt alles dran, um mich zu retten. Lieber Gott, allein diese Geste, da kommt der Sohn Gottes, nimmt seinen Imageverlust in Kauf, um mich zu retten, um mich aus dem Sumpf herauszuziehen. Wie fantastisch ist das, dieses Wissen. Oder wie bei dem Gleichnis von den 100 Schafen, eins geht verloren, Jesus geht dem Verlorenen nach und lässt die 99 im Stich. Was kann denen alles passieren in der Zwischenzeit? Aber er geht dem einen, dem Verlorenen nach und jeder von den 99 weiß, das würde er für mich auch tun. Ja, in der Tat, liebe Hörerinnen und Hörer, das würde Jesus für dich und für mich auch tun. Und das tut er. Er geht uns nach bis in die letzten Löcher, bis in die letzten schmutzigen Winkel dieses Lebens, unserer Herzen, unserer Lebensgeschichte. Bis in das Letzte, das wir jemals erlebt haben, wo wir gelitten haben oder wo wir die Sünde selber eingewilligt haben. Er geht uns nach. Es gibt keinen Augenblick in unserem Leben, wo Jesus nicht in dieser Liebe auf uns zukommen würde, um uns zu retten, um uns in Liebe auf seinen Schultern nach Hause zu tragen. Was ist das für eine Liebe, für eine Barmherzigkeit, die uns da geschenkt wird? Ja, und wenn wir dieses Evangelium hören am kommenden Sonntag, dann dürfen wir auch uns die Frage stellen, wenn Jesus jetzt durch die Straßen meiner Stadt geht und er sieht mich da in meinem sicheren Versteck und spricht mich an und bleibt vor mir stehen und zeigt auf mich und sagt, heute muss ich bei dir, mein liebes Kind, zu Gast sein und du nimmst ihn freudig auf, Jesus kommt zu mir. Was glaubst du, in welche Wunde würde Jesus seinen Finger legen? Was würde er von dir in seiner Barmherzigkeit und Liebe, indem er dich einfach nur anschaut, bis in die tiefsten Tiefen deines Herzens, was würde er dir sagen, wo sind deine Reichtümer, die du aufgeben müsstest? Wo sind deine Ungerechtigkeiten? Wo sind deine Teilnahmen an korrupten Systemen? Und glaube doch keiner, dass unser Reichtum nur Frucht unserer Hände Arbeit ist, sondern wir leben alle in einem System des Unrechts. Wir leben alle davon, dass die Baumwollpflücker in den Ländern der südlichen Erdkugel, dass die alle viel zu wenig Lohn bekommen. Dadurch können wir unsere Kleidung überhaupt nur so günstig kaufen. Für norwegischen Lachs sind wir bereit, Summen auf den Tisch zu legen, weil Preis-Leistung stimmen muss. Baumwolle auch ein großes Gut, ist deswegen so billig, weil die Pflücker kaum das Notwendige erhalten, um ihre Familie zu ernähren, wenn das nicht Unrechtssystem ist. Wir haben das nicht gewollt, wir suchen das nicht aus, aber wir sind Teil des Ganzen. Also in welche Wunde würde Jesus seinen Finger legen? Was würde er von dir erwarten, liebes Kind Gottes? Heute muss ich bei dir zu Gast sein. Was bist du bereit, Jesus anzubieten und zu sagen, Herr, All das Ungerechte meines Lebens will ich wieder gut machen. Wo ist das Vermögen, das ich habe, das ich austeilen kann? Vielleicht nicht materiell, vielleicht ist es das gute Wort, das liebende Wort, vielleicht ist es das Wort der Versöhnung, die Hand, die zum Frieden gereicht wird, da wo ich mich im Recht fühlte, indem ich die Versöhnung verweigert habe. Wo müsste ich meine Schritte machen, um wie Zachäus dieser Liebe des Herrn adäquat zu antworten? Wo müsste meine Dankbarkeit nachhaltig werden im Umgang mit den Menschen? Diese Frage lasse ich einfach im Raum stehen und nehmen Sie diese Frage in Ihr Herz auf, wenn Sie am Sonntag in der Eucharistie sitzen und im Evangelium diesen Text hören. Wo begegnet mir Jesus in seiner ganzen Liebe? Wo bleibt er eigens vor mir stehen, um mich zu retten? Und was spüre ich in seiner Liebe, was für mich dran ist? Soweit meine Auslegung zum Sonntagsevangelium.
Dankeschön, Pfarrer Meier, für diese Worte. Wir wollen das jetzt noch ein wenig nachklingen lassen und ich gebe Ihnen auch jetzt die Telefonnummer durch. Sie können auch gerne Ihre Gedanken dazu einbringen, was Ihnen vielleicht aufgegangen ist bei diesen Worten von der ersten Lesung und dem Evangelium. Wenn Sie nochmal nachlesen möchten, gebe ich Ihnen auch gerne noch einmal die Stellen zum Nachlesen. Die erste Lesung haben wir gelesen aus dem Buch der Weisheit, Kapitel 11, Vers 22 bis Kapitel 12, Vers 2. Und das Evangelium ist aus dem Lukas-Evangelium entnommen, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Die Nummer, die Sie gern anrufen können, um sich zu melden, um sich einzubringen, das ist die 089-517-008-008. Außerhalb von Deutschland die 0049 vorwählen, dann weiter mit der 89-517-008-008. Höre Israel, so heißt die Sendung, in der wir uns befinden. Wir betrachten heute die Lesungen vom kommenden Sonntag, dem 31. Sonntag im Jahreskreis, haben schon die erste Lesung und das Evangelium gehört über Zachäus, der von Jesus besucht wurde und auch von ihm sozusagen die Umkehr geschenkt bekommen hat, der sich bekehrt hat, seinen Reichtum weggegeben hat, wieder gut gemacht hat, was er vorher falsch gemacht hatte. Jeder wird vom Herrn besucht. Der Herr sucht jeden von uns. Und wir haben jetzt schon einiges gehört von Pfarrer Peter Meier aus Lüdinghausen. Er ist heute mit uns verbunden in dieser Sendung. Und auch Sie sind eingeladen, sich mit einzubringen. Ich sage es nochmal, die Telefonnummer für die Sendung hier, das ist die 089-517-008-008. Wenn Sie nicht in Deutschland wohnen, einfach vorweg die 0049 vorwählen, dann weiter mit der 89-517-008-008. Also wir freuen uns, wenn auch Sie noch mit einbringen, was Sie angesprochen hat, was es Ihnen sagt, einfach wenn Sie auch Ihre Gedanken mit uns teilen. Solange, bis sich jemand meldet, gehen wir einfach noch ins Gespräch. Pfarrer Meier, was mich jetzt immer wieder auch so bewegt bei diesem Evangelium ist auch das, was Sie auch schon gesagt hatten, dass Jesus einfach so anders handelt. So die, dass man nicht mit Sündern nicht einmal essen soll gemeinsam, das ist ja nichts, was die Leute sich ausgedacht haben, sondern das wurde ihnen ja auch direkt in der Heiligen Schrift auch so gesagt. Also das war ja wirklich eine Auflage sozusagen, ne? Damit man sich nicht, ja, damit man sich vielleicht nicht aneignet, was die anderen falsch machen, dass man da nicht abrutscht und ins Gleiche hineinfällt, vielleicht auch einfach die Vorsichtsmaßnahme. Aber Jesus ist derjenige, der sagt, nein, egal was die anderen denken, ich mache das jetzt. Und an den Früchten, da werden Sie den Baum erkennen, nämlich der Zachäus, der wird ganz klar Zeugnis sein, dass ich nicht irgendwie der falsche Prophet bin, sondern dass ich wirklich Gottes Sohn bin.
Ja, richtig. Es geht um die Frucht der Bekehrung und der Umkehr des Sünders. Jesus überschreitet ja nicht eigenwillig und eigenmächtig die Gebote und die Gesetze, sondern er sagt ja selber von sich, ich bin gekommen, um die Gebote und die Propheten zu erfüllen. Und kein Jota und kein Häkchen vom Gesetz sollen aufgelöst werden. Jesus akzeptiert also das, was aus dem Judentum überliefert wird. Wenn es aber darum geht, einen Menschen zu retten oder einen Kranken zu heilen, dann schaut Jesus nicht darauf, ob es jetzt erlaubt ist, das Haus eines Sünders zu betreten oder am Sabbat jemanden zu heiligen, sondern er geht um des Menschen willen über diese Grenzen hinaus und nimmt das Unverständnis anderer Menschen dabei in Kauf. Wir sehen ein vergleichbares Beispiel, als vom Hauptmann von Kapharnaum gesprochen wird. Der ist ja Römer, ein Gönner des Judentums, der die Synagoge in Kapharnaum errichtet hat, wahrscheinlich mit eigenen Mitteln, ein Freund des Volkes, so wie es da heißt. Und er kommt also auf Jesus zu und sagt, mein Diener liegt krank zu Hause und ich bitte dich um die Heilung. Als Jesus sich auf den Weg macht, um sein Haus zu besuchen, da ist Jesus wiederum bereit, diese Konventionen, also diese vorgegebenen Gesetze und Gebote zu überschreiten, weil es um die Rettung eines Menschen geht. Und der Hauptmann, der aber weiß, dass er Römer ist und Jesus Jude, er will nicht, dass Jesus sich in Schwierigkeiten bringt, er will nicht, dass Jesus wieder einmal von Pharisäern und anderen Frommen angeklagt wird, sondern er sagt, Herr, ich bin überhaupt nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich doch nur das eine Wort und mein Diener wird gesund. Und Jesus antwortet darauf, in ganz Israel habe ich einen solchen Glauben nicht gefunden. Der glaubt also daran, dass ich hier in der Ferne nur ein Wort sprechen muss und bei mir zu Hause wird ein Mensch gesund. Das ist ein Beispiel von Fernheilung, da gibt es nicht sehr viele von in der Bibel. Dieser Römer, dieser Heide aus der Sicht der Juden, nimmt also auf Jesu Stellung Rücksicht. Darin zeigt sich also sein gönnerhaftes Verhalten den Juden gegenüber. Also er will Jesus überhaupt nicht in Bedrängnis bringen. Aber er vertraut und sagt, dein Wort hat solche Macht, dass es sogar auch Distanzen überwindet. Ich brauche nicht den Kranken vor dir erscheinen zu lassen. Dein Wort hat die Macht, auch auf die Entfernung hin zu heilen. Und wie gesagt, das wird von Jesus eben belohnt, dadurch, dass er sagt, in ganz Israel habe ich einen solchen Glauben nicht gefunden. Also ist Gott nicht wichtig, ob jemand Jude oder Heide ist, sondern es kommt auf das Herz an, auf den Glauben. Wenn dieser Glaube da ist, dann ist Jesus wirklich bereit, jede Grenze, die von Menschen gesetzt ist, zu überspringen. Es geht dann nicht darum, ein Gebot zu übertreten, sondern es geht um den Menschen. Nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Also es wird relativiert, wenn es dem Menschen zum Heile dient. Und die Ehre Gottes wird dabei nicht angetastet. Man könnte natürlich die Frage stellen, wer urteilt denn jetzt über solche Ausnahmesituationen? Und diese Autorität behält Jesus sich als Sohn Gottes wirklich vor. Ich als Sohn Gottes entscheide, wann es dran ist, eine Konvention zu überschreiten. Ob ich am Sabbat jemanden heile. Er sagt dann den selbstgerechten Pharisäern, würde nicht jeder von euch einen Esel aus der Grube holen, wenn er da reingefallen ist, auch am Sabbat, oder sein Kind, das in den Brunnen gefallen ist, wer würde denn da zögern? Da fragt doch niemand, ist Sabbat oder nicht Sabbat, da geht es doch um dein Kind. Ja, diese Autorität nimmt Jesus also für sich in Anspruch. Wie gesagt, es geht ihm nicht um das Überschreiten eines Gebotes, sondern es geht ihm um den Menschen. Und dieses um den Menschen gehen, da geht Jesus auf den Zachäus zu und er schaut ihn einfach nur an. Es wird überhaupt nicht berichtet, was Jesus gesagt hat. Es wird nur gesagt, was Zachäus in der Erwiderung dann sagt in seinem Vorsatz für die nächste Zeit. Aber Jesus kehrt einfach nur ein und er schaut den Zachäus an mit dem Blick der Liebe. Ähnlich wie den reichen Jüngling, den Jesus auch anschaut, so wie es heißt im Markus-Evangelium. Und weil er ihn liebte, sagt er ihm, geh und verkauf deinen ganzen Besitz, gib den Erlös den Armen, dann komm und folge mir nach. Und dieser Blick, den wird der reiche Jüngling niemals vergessen haben. Und dieser Zachäus eben auch nicht. Jesus heilt die Seele, indem er mit seinem Blick, indem er das Angesicht Gottes leuchten lässt. Und dieser Blick der Liebe Gottes gräbt sich und brennt sich ein auf den tiefen Grund der Seele. Und das wünsche ich uns auch, dass Jesus uns wirklich jeden Einzelnen so anschaut, bis in die Tiefe unseres Herzens, dass wir diesen heißen und glühenden Blick der Liebe Gottes niemals vergessen. Mhm. Es ist ein Gott, der alles gibt, um uns zu retten. Mhm. Der uns anschaut mit diesem glühenden, sehnsuchtsvollen Blick der Liebe. Und das soll sich in uns widerspiegeln. Das soll auch unser Ausdruck werden.
Ja, und das Tolle ist ja auch, Jesus weiß ja, dass Zachäus ihn sucht, er weiß, wo er ist und, ja. Und er kennt den Namen, sogar das. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal eine Überraschung für ihn gewesen. Wir haben zwei Hörerinnen, die in der Leitung schon warten. Ja. Da würde ich jetzt einfach die Frau Müller aus Ravensburg zuschalten. Grüß Gott, Frau Müller.
Ich würde mich freuen, wenn Jesus mich besuchen würde, so dieses... dass er mir das Gefühl wegnimmt, dass ich für andere nicht, also dass man sich mit mir nicht so gern zeigt und so. Also dass andere einfach schöner, also dass man mit anderen lieber zusammen ist und das, weil das dann der Wert von den anderen erhöht, also so, das, dass man sich mit mir geniert.
Das ist das Gefühl, das Menschen uns oft geben, ne, dass wir nicht wert sind, dass wir nicht schön genug sind, dass wir nicht genügend taugen, dass wir vielleicht nicht schlau genug sind oder was man da auch immer sagen könnte. Das ist das, was Menschen uns als Gefühl geben. Jesus, sobald wir ihn einladen, ich garantiere es Ihnen, er steht vor Ihnen und schaut Sie an unentwegt mit dem Blick dieser Liebe. Und versuchen sich das einfach vorzustellen. Und Jesus schaut sie an und schaut bis auf den tiefen Grund unserer Seele. Es gibt ein unglaublich schönes Lied, das heißt Show me your face, Lord. Also zeig mir dein Angesicht, Herr. Das ist so fantastisch. Und versuchen sich das vorzustellen. Sie stehen vor Jesus, er steht vor Ihnen. Und Sie bitten ihn, Herr, zeig mir dein Angesicht. Lass mir dein Angesicht leuchten. Und das wird wie eine Anbetung sein, verstehen Sie? Und im Anschauen seines Bildes, da werden Sie in Ihrer Seele so viel Trost empfangen, wie Menschen Ihnen das niemals geben können.
Und das muss ich halt einfach das verzeihen und das, die Verbitterung einfach ein bisschen
Und die Verbitterung schmilzt dann da weg, wirklich einfach nur noch dies übrig bleibt, den höchsten Trumpf im Spiel des Lebens habe ich doch, ich bin bei Jesus, er mich anschaut. Und er hat es immerhin zugelassen, dass ich so aussehe, wie ich heute bin und dass ich so geworden bin, wie ich heute bin. Er hat es zugelassen, also ist es in seinem Plan. Es kann mir nicht schaden. Nehmen Sie diesen Gedanken auch mit. Es kann mir nicht schaden, wenn andere mich deswegen auch nicht mögen. Ja gut, lass sie denken, was sie wollen. Ich gehöre Jesus und niemandem sonst. Mein Jesus, zeig mir dein Angesicht. Bleiben Sie einfach in dieser Haltung bei Jesus und das wird Ihnen so viel Trost und Mut machen.
Dankeschön.
Gerne, Frau Müller.
Alles Gute Ihnen und danke für den Anruf. Wiederhören.
Wiederhören.
Und eine Hörerin, die gerne anonym bleiben will, ist die nächste, die ich jetzt begrüße. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe eine Frage. Wenn es eine größere Sünde ist als die der Pharisäer, wenn man von Gott abgefallen war, was kann man da machen? Danke.
Von Gott abfallen, was ist das letzten Endes? Die Taufgnade bleibt. Wir können zwar nach deutschem Recht aus der Kirche austreten, aber das gibt es in anderen Ländern ja gar nicht. Und das heißt ja häufig auch nur kirchensteuerliche Bewandtnis. In anderen Ländern lässt man vielleicht das Leben mit dem Glauben auf sich beruhen, aber den Austritt aus der Kirche, den gibt es de facto ja nicht in anderen Ländern. Also die Taufgnade ist unwiederbringlich. Sie ist ein für alle Mal da, ein unzerstörbarer Charakter, der uns damit gegeben wird. Ob wir dieser Gnade gerecht werden oder nicht, das kann phasenweise natürlich unterschiedlich aussehen. Von Gott abfallen, die Pharisäer, wenn man so will, die waren fromme Leute, die hatten nicht das Bewusstsein, von Gott abgefallen zu sein. Aber was ihr großer Fehler war, dass sie durch Kenntnis der Heiligen Schrift, durch Kenntnis der vielen, vielen jüdischen Gebote und durch peinliches Einhalten derselben, dass sie so zu einer Werkgerechtigkeit gefunden haben und sich wirklich auch dessen gerühmt haben, dass sie schließlich diejenigen sind, die sich mit allem auskennen und die sich nach mit Fug und Recht also bemühen, das einzuhalten. diese Selbstgerechtigkeit, als wenn ich mir die Gnade Gottes und die Liebe Gottes erkaufen könnte und erwirken und erarbeiten könnte, als wenn der größte Perfektionismus sozusagen helfen würde, um Gott näher zu kommen, das ist doch der große Irrtum. Und Jesus verkörpert und lehrt etwas ganz anderes. Kind Gottes, es kommt auf deine Seele an. Und wenn du noch so unvollkommen bist und wenn deine 100% an Möglichkeiten noch so gering sind, Gott liebt dich mit dem, was du hast und was du bist. Stellen wir uns dieses Gleichnis vor, das Jesus erzählt von dem Pharisäer, der da vorne in der Synagoge steht und sich da brüstet mit dem, was er tut und die Steuern, die er zahlt, den Zehnten, den er gibt und so weiter und was er für die Armen alles tut. Und dann im Vergleich dazu der arme Zöllner, der da hinten in der Synagoge sitzt und nicht mal aufzuschauen wagt und der sich einfach nur an die Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Jesus schließt dieses Gleichnis damit, dass er sagt, dieser bittet um die Barmherzigkeit, Herr, sei mir Sünder gnädig, Kyrie eleison auf Griechisch. Herr, sei mir, er bittet um Barmherzigkeit und geht als Gerechtfertigter, also geheiligt nach Hause. Gott vergibt alle Sünde. Und diese Haltung vor Gott, die lobt Jesus. Diese Selbstgerechtigkeit dessen, der wirklich nichts falsch macht. Aber diese Selbstgerechtigkeit zerstört alles. Die ist wie ein negatives Vorzeichen, das vor alles gesetzt wird. Dem geht es gar nicht wirklich um Gott, sondern dem geht es darum, sich zu brüsten mit seiner Leistung. Guck mal, dahin kann man kommen, wenn man sich nur richtig müht. Der erhebt sich und der fällt in den Stolz. Und das ist alles verbunden mit dieser Selbstgerechtigkeit. Der öffnet Tür und Tor für die Wurzelsünden und behauptet aber, der Gerechte vor Gott zu sein. Aber Gott schüttelt den Kopf. Nein, tu nicht. Guck mal da hinten, der Arme, der die Barmherzigkeit Gottes anruft, der empfängt die Gerechtigkeit. Also, und das Gleichnis vom verlorenen Sohn macht es ja auch nochmal deutlich. Einer, der von Gott abgefallen ist. Gott wird ihn ständig auf Schritt und Tritt mit der Liebe eines liebenden Vaters begleiten und wird nicht eher Ruhe finden in seinem Herzen, bis dieser Sohn zurückgekehrt ist. Und solange wir leben, haben wir die Möglichkeit, umzukehren und zurückzukehren zu Gott. Also geben Sie nicht auf mit sich oder mit anderen Menschen, die Sie vielleicht im Sinn hatten, als Sie diese Frage stellten. Was ist mit den Menschen, die von Gott abfallen? Vielleicht haben Sie einen Sohn oder eine Tochter, die es betrifft und es quält Sie als Mutter so unsäglich, dass sie sagen, mein Gott, ich habe alles dran gesetzt, damit er oder sie den Glauben findet und jetzt gehen die so schmerzhaft andere Wege. Sind sie verloren? Nein, ich sage Ihnen, das sind sie nicht. Und solange Sie als Mutter für diese Kinder beten, sind sie nicht verloren. Sehen Sie das Beispiel der Monika und ihres Sohnes Augustinus. Und wie auch immer und wann auch immer Gott diese Gebete erhört, keins dieser Gebete geht verloren. Gott hört wirklich jedes Gebet. Da können Sie sicher sein. Wenngleich auch Sie erstmal noch in der Phase des Leidens sind und denken, Gott hört gar nicht. Seien Sie sicher, Gott hört jedes Gebet. Und jedes Gebet und jede Träne, die Sie weinen, sind vor Gott Gold wert. Also bleiben Sie dabei und hören Sie nicht auf zu beten und zu flehen. Aber gehen Sie aus der Sorge raus. Gehen Sie in dieses Wissen, Gott wird mein Gebet erhören. Gehen Sie in die Freude der Kinder Gottes. So wie es im Markus-Evangelium heißt, bete so, als hätte Gott dir deine Bitte schon erfüllt. Dann heißt das vielleicht, danke Jesus, dass du eines Tages meinen Sohn oder meine Tochter zurückführen wirst zu dir. Danke Jesus, dass du meine Gebete hörst. Mhm. Soweit vielleicht.
Ja, und da auch die Frage so war, wenn die Sünde größer ist, mir ist dazu noch so eingefallen, dass es gibt ja keine Sünde, die größer wäre als Gottes Barmherzigkeit. Und das ist auch so ein Satz, den Jesus zur Schwester Faustina gesagt hat, die uns den Barmherzigkeitsrosenkranz geschenkt hat. Da hat er gesagt, der größte Sünder hat das größte Anrecht auf meine Barmherzigkeit. Ja? Also umso mehr dürfen wir kommen. Also es gibt nichts, was zu groß ist. Und noch ein Gedanke, die kleine Therese von Lisieux, die hat auch einen so schönen Gedanken dazu gehabt, hätte ich alle Sünden der Welt begangen, dann würde es mein Vertrauen auf Gott nicht einschränken, sondern sie wären wie ein Wassertropfen in einer Feuersglut. Also es gibt nichts, was zu groß ist, vielleicht auch zu dem Gedanken.
Mhm. Ja, wenn wir auf Saulus schauen, der Paulus wird, er hat immerhin Menschen auf dem Gewissen, Christen auf dem Gewissen, er hat Familien auseinandergetrieben, in Angst und Schrecken versetzt, einige getötet, Stephanus, den Diakon, der da gesteinigt wurde, es ging auf sein Konto. Mhm. Und auch er darf die Erfahrung machen, dass die Liebe Gottes ihn einfach verwandelt, Es gibt also keine Schuld, die so groß wäre, dass Gott sie nicht verzeihen könnte. Vielleicht steckt hinter der Frage der Hörerin ja auch so dieses, mein Sohn, meine Tochter waren ja schon mal im Glauben. Die waren früher Messdiener, sie waren was weiß ich alles und haben den Glauben gelebt und dann auf einmal war es alles verloren. Die Gnade gehabt zu haben und sie zu verlieren. Ja, aber dennoch gilt dieser Satz, es gibt keine Sünde, die so groß ist, dass Gott sie nicht vergeben könnte. Und was ich in den Exerzitien erfahre, die ich ja reichlich gebe, dass viele Menschen, die nach außen hin so selbstsicher auftreten als eben Nichtglaubende, die sind in ihrem Herzen vielleicht viel dichter dran an dem Gedanken der Umkehr und der Bekehrung, als man denken könnte. So wie Zachäus, der nach außen hin sein sattes, reiches Leben weiterführt, aber gar nicht weiß, wie er aus dieser Nummer rauskommt und nur auf den Tag X wartet, wo er endlich angesprochen wird, wo die Liebe Gottes sein Herz endlich berührt. Also beten wir darum, dass die Liebe Gottes die Herzen selbst berührt. In diesem ganz tiefen Vertrauen. Und bis dahin gilt einfach, es gibt keine Sünde, die so groß wäre, dass Gott sie nicht vergeben kann. Mhm. Und in der Osternacht singen wir im Exultet, O Felix Culpa, also O glückliche Schuld, welch großartigen Erlöser hast du gefunden. Ohne die Schuld würden wir die Barmherzigkeit Gottes ja auch gar nicht empfangen.
Ja.
Also kann die Schuld noch zum Zubringer für die Liebe Gottes werden.
Ja, und das Wort Gebet nehmen wir als Stichwort, weil die Zeit ist um. Dass wir einfach auch im Gebet, im priesterlichen Segen die Sendung noch beenden.
O Herr Jesus, deine Barmherzigkeit ist unendlich. Deine Barmherzigkeit dauert so weit, unser Leben reicht bis zum letzten Atemzug, gilt uns deine Barmherzigkeit. So wie Schwester Faustina sagt, nach der Barmherzigkeit kommt dann allerdings auch die Gerechtigkeit. Aber Herr, lass uns deine Barmherzigkeit wirklich empfangen, lass sie uns beanspruchen, denn du willst sie uns ergeben. Herr, öffne unsere Herzen so zum Ende dieses Jahres der Barmherzigkeit noch einmal ganz, ganz weit, dass wir die Strahlen und diesen Gnadenfluss deiner Barmherzigkeit wirklich empfangen. Der Herr, gieße seine Gnade in all eure Herzen hinein. Seine Liebe durchdringe euch bis in die letzte Phase eures Seins. Das kostbare Blut heilige und reinige euch und versiegle eure Wunden, eure Lebensgeschichte und Lebensräume. Und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria segne und behüte euch alle, der mächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Dankeschön und vergelt's Gott, Pfarrer Peter Mayer aus Lüdinghausen.
Es war mir ein Vergnügen.
Danke.
Ja, okay.
Liebe Grüße.
Danke.
Und auch ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, wünsche Ihnen eine wunderbare Begegnung mit dem Herrn am Sonntag, gerade jetzt auch durch diese Vorbereitung. Und wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen, Ihre Ines Münch.